Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Recycling schont die Umwelt. Für vieles Gebrauchte gibt es auch einen Markt. Alte Heizungen dagegen wandern oft auf den Müll, auch wenn sie noch brauchbar sind. Warum sich das ändern sollte und voraussichtlich auch ändern wird, mehr dazu in unserem ersten Beitrag. Zum Abschluss unserer Serie zum Thema Boden geht es heute um das Einfamilienhaus. Der Neubau verlangt sehr große Flächen und Stadtplanerinnen und Stadtplaner sehen das kritisch. Die Fluten in Slowenien und die Feuer auf Hawaii sind Thema. Eine gemeinsame Ursache ist die Klimaerwärmung. Zum Schluss der Verbrauchertipp und da geht es um digitale Sprachassistenten. Nach der Sommerpause will die Ampelkoalition das neue Heizungsgesetz verabschieden. Es soll dafür sorgen, dass klimaschädliche Öl- und Gasheizungen abgelöst werden, vor allem durch saubere Wärmepumpen oder durch Fernwärme. Ein Wechsel der Technik erfordert aber einigen Vorlauf. Vielleicht ist es angebracht, in die Wärmedämmung zu investieren oder Heizkörper auszuwechseln. Wenn dann die alte Gastherme plötzlich ausfällt, muss eine Übergangslösung her. Die könnte in einem gebrauchten, aber funktionstüchtigen Gerät bestehen. Einen Gebrauchtmarkt für Gasthermen gibt es in Deutschland aber bisher so gut wie nicht. Er könnte aber entstehen, berichtet Kai Rüßberg.
Also klassischer Altbau, ne? Ist klar. Hier haben wir den Technikraum.
Im Heizungskeller dieses Einfamilienhauses in Kassel brummt eine nagelneue Wärmepumpe. Installateur Andreas Sadkowski hat sie eingebaut und dafür eine noch funktionierende Gasheizung rausgeworfen.
Ja, die hat es noch getan, aber die ist natürlich ganz normal dem Wertstoffkreislauf zugeführt worden.
Wertstoffkreislauf heißt in diesem Fall zum Abfallrecycling gegeben. Obwohl diese Gasheizung trotz ihrer 20 Jahre Betriebslaufzeit noch gut in einem anderen Keller hätte weiterlaufen können. Selbst deutlich jüngere Geräte werden verschrottet. Doch für den Gaswassermeister ist eine zweite Nutzung keine Option.
Wenn ich als Installateur eine gebrauchte Anlage verkaufe, wie soll ich da eine Gewährleistung übernehmen? Und Sie wissen ja, wie das ist, wenn einer gewerblich verkauft und einer privat kauft, dann hat der Privatkäufer den Käuferschutz. Das heißt eine Garantie. Und die kann ich bei einer gebrauchten Anlage nicht gewährleisten.
Der wahre Grund, warum noch völlig intakte Gebrauchtgeräte verschrottet werden, seien Sicherheitsbedenken, wendet auch Ralf Gabor aus der Regionalvertretung von Bosch ein.
Das ist kein Thema, weil Sie wissen ja nie, was passiert ist mit den gebrauchten Geräten. Das heißt also, es ist eine sicherheitsrelevante Geschichte. Man weiß nicht, wer es installiert hat. Sie müssten die gesamte Anlage überprüfen. Macht kostenmäßig überhaupt gar keinen Sinn.
Auf einem Markt für gebrauchte Gasheizungen setzt jedoch das geplante Gebäudeenergiegesetz, das im September verabschiedet werden soll. Zumindest in dem ursprünglichen Entwurf hieß es, dass bei einer Heizungshavarie für eine Übergangszeit auch eine gebrauchte fossilbetriebene Heizung eingebaut werden darf. Diese Idee ist gar nicht so abwegig. Gerade beim Heizungsbetrieb ist die Bindung zwischen Handwerker und Kunde sehr eng. Deshalb kennt der Installateur die ausgebaute Anlage zumeist ganz genau und könnte Sicherheitsbedenken ausräumen. Schließlich hatte sie meistens selbst eingebaut, jahrelang gewartet und dann eben ausgebaut. Trotzdem werden gebrauchte Gasgeräte in Deutschland nicht gehandelt, verrät Boschmann Ralf Gabor.
Man redet davon, dass dort einen osteuropäischen Markt gibt und diese Geräte dort angeblich hin verschwinden.
Auch Installateur Dimitri Bruch baut regelmäßig voll funktionsfähige Gasheizungen aus, die durch eine moderne elektrische Wärmepumpe ersetzt werden. Er sieht bei privaten Kleinanzeigen einen Markt.
Es gibt auch Leute, die sich interessieren an dem Gebrauchtmarkt, wenn die irgendwelche Ersatzteile nicht kriegen, weil die Gasgeräte, wenn man jetzt zum Beispiel eine kaputte Heizung hat, muss man die ja austauschen. Und da sagen die Leute, ja gut, dann gucke ich mal bei eBay Kleinanzeigen, wo auch immer, und dann suche ich nach Ersatzteilen für eine neue Steuerung, weil der Lieferant das nicht mehr liefert.
Sobald aber dann das neue Heizungsgesetz in Kraft tritt, wird sich auch ein Gebrauchtmarkt entwickeln. Davon ist Martin Sabel vom Bundesverband Wärmepumpe überzeugt.
Wenn diese Nachfrage entstehen wird, also beispielsweise jetzt nach Zwischenlösungen, dann denke ich, wird da auch ein Markt entstehen. Im Moment ist der Bedarf einfach nicht da und deswegen gibt es diese Angebote auch nicht. Aber da bin ich relativ zuversichtlich, dass der Markt das regeln wird. Es gibt ja auch Mietgeräte in anderen Bereichen. Warum soll das jetzt ausgerechnet im Heizungsbereich nicht funktionieren?
Einzelne Hauseigentümer berichten, dass ihr Heizungsinstallateur im direkten Gespräch durchaus die Möglichkeit anbietet, ein gebrauchtes, zugelassenes Modell auszutauschen, um zum Beispiel Übergangszeiten zu überbrücken. Zu Kosten von 1.000 Euro, einschließlich Installation. Hingegen kostet eine neue Gasheizung inklusive Einbau im Altbau ein Vielfaches. Die Firma Intec aus Sachsen ist einer der Pioniere im Handel mit gebrauchten Gasheizungen. Daniel Schäfer hat erkannt, dass oft durch die Umrüstung auf Wärmepumpen oder andere Modernisierung fast neue Gasgeräte günstig anzukaufen sind.
Unser Vorteil ist sozusagen, dass wir refurbischte Anlagen, die funktionstüchtig irgendwo ausgebaut wurden. Teilweise sind diese Anlagen sogar erst 1 oder 2 Jahre alt, mit Gewährleistung an den nächsten Endkunden wieder verkaufen können.
Doch für Hauseigentümer gibt es noch eine weitere Hürde, wenn er eine gebrauchte Gasheizung einbaut. Danach muss der örtlich zuständige Schornsteinfeger die gebrauchte Therme genehmigen und der hat dabei einen großen Ermessensspielraum. Daniel Schäfer hat bei geprüften Gebrauchtgeräten aber keine Bedenken, sie erneut einzubauen.
Wir machen das mittlerweile schon 1 Jahrzehnt. Also wir hatten hier noch nicht eine Anlage, die irgendjemanden um die Ohren geflogen ist, und wir verkaufen gut und gerne über 1000 Anlagen im Jahr.
Grundsätzlich dürfte jeder Hausbesitzer gebrauchte Gasheizung sogar selber einbauen. Nur für den Gasanschluss muss man einen Fachbetrieb beauftragen und die Anlage anschließend vom Schornsteinfeger abnehmen lassen.
Soweit Kai Rüßberg über gebrauchte Gasheizungen, die oft verschrottet werden, obwohl sie noch funktionieren könnten.
Der Boden. Erdöl des 21. Jahrhunderts.
Ein ganzes Haus für die Familie mit einem Garten drumherum. Das ist ein Traum für viele, in Zeiten hoher Baupreise und Zinsen allerdings ein sehr teures Vergnügen. Und es gibt einen weiteren Grund, über Alternativen zum Einfamilienhaus nachzudenken. Sie brauchen sehr viel Fläche, weshalb manche Kommunen inzwischen ziemlich zurückhaltend bei der Ausweisung von Baugebieten für Einfamilienhäuser geworden sind. Zumal es Alternativen gibt. Wie die aussehen, erfahren Sie im Beitrag von Max Fallert.
Im Dresdner Süden unterhalb der Technischen Universität treffen zwei markante Formen des Wohnungsbaus aufeinander. Hier der Blockbau der Wohnungsgenossenschaften, groß, kompakt, mit vielen Wohnungen auf wenig Raum. Dort die Einfamiliensiedlung mit ihrem typischen Haus-Garten-Parkplatz-Schema. Dort sieht man, wie die Stadt Dresden immer weiter ins Grüne ausfranst. Der Fachbegriff dafür lautet Zersiedelung. Wenige EinwohnerInnen, weit verteilt, nehmen viel Platz in Anspruch. Mit den entsprechenden Folgen, erklärt Tobias Krüger vom Dresdner Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung.
Das Problem besteht im Grunde darin, dass natürlich sehr viel Fläche verbraucht wird, die dann für andere Zwecke, vorrangig eben Landwirtschaft, nicht mehr zur Verfügung steht. Dass ja durch die individuellen Wohnwünsche, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, aber dadurch natürlich auch für die Gesamtheit Kosten entstehen, wie beispielsweise erhöhte Infrastrukturkosten. Man muss ja Straßen bauen, man muss Ver- und Entsorgungsinfrastruktur bauen. Es werden Lebensräume für Tiere eben auch reduziert. Die Landschaftszerschneidung schreitet voran.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Martin Benisch hat Tobias Krüger Satellitendaten über die Entwicklung der globalen Siedlungsflächen ausgewertet. Von den Ergebnissen waren die Forscher überrascht.
Da mussten wir leider feststellen, dass gerade in Europa die Zersiedelung am höchsten ist. Wir haben zwar eine sehr gute Planung, aber eben, wenn wir eben dann neue Wohngebiete ausweisen, dann haben wir eben gewisse Dichtevorgaben. Und das führt dann eben nicht dazu, dass wir eben wirklich kompakt und hoch verdichtet bauen, sondern immer wieder entstehen diese neuen Einfamilienhausgebiete, diese Siedlungsteppiche, die eben wie Krebsgeschwüre durch die Landschaft wandern.
Drastische Worte. Für einen gesellschaftlichen Wohntraum, der noch immer verfängt. In Dresden und ganz Deutschland. Jahr für Jahr werden etwa 90.000 Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser erteilt. Die Siedlungsfläche ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, auf Kosten des natürlichen Bodens, der Landwirtschaft und der Ökosysteme. Neben Einfamilienhäusern zählen auch Industrie- und Gewerbegebiete zur Siedlungsfläche. Baumärkte, Discounter, Logistikzentren, auch sie wachsen am Ortsrand, bevorzugt auf der grünen Wiese. Bei der Ausweisung von neuem Bauland spielen viele Faktoren und Interessen eine Rolle. Häufig wandeln Städte und Gemeinden landwirtschaftliche Flächen aus wirtschaftlichen Gründen um, erzählt Tobias Krüger.
Momentan ist es ja eher so, dass man sich erhofft, durch zusätzliche Flächen der Bebauung eben Einwohner zu generieren oder Arbeitsplätze zu generieren, was zu Geldflüssen führt. Das ist eben ein bisschen das Dilemma bei der Sache, dass quasi der Anreiz hier an einer Stelle liegt, der dem Flächensparziel eigentlich entgegenwirkt.
Wie der Boden genutzt und bebaut wird, hängt eng mit dem Artensterben und der Klimakrise zusammen. Rund 40% der CO2-Emissionen gehen auf Bau und Betrieb von Gebäuden zurück. Außerdem verfehlt Deutschland seine politischen Flächensparziele seit Jahren. Statt 30 versiegeln wir aktuell 55 Hektar natürlichen Boden, also 55 Fußballfelder pro Tag. 5 Hektar werden zu Straßen asphaltiert, 15 Hektar gehen auf das Konto von Gewerbe- und Industriegebieten und 25 Hektar werden zu Wohnbauflächen umgewandelt. Martin Benisch.
Da muss einfach ein Umdenken stattfinden. Da müssen wir auch entsprechende Lernformate für die Gesellschaft eben entwickeln. Da müssen wir eben auch Wettbewerbe ausschreiben, dass wir zu einem ganz anderen Städtebau kommen, der eben auch hohe Qualität hat, gleichzeitig aber eben auf geringer Fläche viele Menschen unterbringt und dass trotzdem eben jeder seine Freiheit hat.
Um das zu erreichen, fordert Architects for Future, ein Bündnis, das sich für einen klimaverträglichen Bausektor einsetzt, eine Wende in der Bodenpolitik. Innen vor außen lautet das Motto.
Die Kommunen brauchen mehr Power bei der Innenentwicklung,
erzählt Judith Nurmann von den Architects for Future.
Also der Gesetzgeber würde sozusagen mit mehr Power für die Innenentwicklung gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich die wachsenden Regionen, die könnten endlich da nachverdichten, wo es auch sinnvoll ist. Und die schrumpfenden Kommunen, auch die haben wir, ne, die demografisch ganz stark am Kämpfen sind, die könnten endlich ihre Ortskerne stärken, weil auch da haben Kommunen unheimlich wenig Power, Einfluss zu nehmen, was da eigentlich passiert. Die kommen an die Schlüsselgrundstücke einfach nicht ran.
Mit mehr Einfluss könnten Kommunen Leerstand stärker regulieren, Gebäude umbauen, mehr Familienhäuser errichten, nur eben keine neuen Einfamilienhäuser, sondern nutzen, was da ist. 13 Millionen von ihnen gibt es in Deutschland. Wo früher Eltern mit Kindern wohnten, sind es heute häufig nur noch die Eltern. Was passiert mit diesen Häusern in den nächsten 10 oder 20 Jahren?
Wie findet denn Generationenwechsel in so Einfamilienhäusern statt? Also wir haben ganz viele davon, wenn die Babyboomer anfangen, andere Vorstellungen zu entwickeln, wie sie denn eigentlich wohnen möchten und sie gehen, also sie schmeißen ihr Einfamilienhaus auf den Markt, dann hat man das Problem, die nachfolgenden Generationen sind sehr, sehr, sehr viel kleiner. Wenn die Babyboomer anfangen, ihr Einfamilienhaus auf den Markt zu schmeißen, gibt es nicht die gleiche Menge an Nachfrage.
Das Thema kommt langsam auch in der Kommunalpolitik an. So werden etwa in Stadtteilen von Hamburg, Münster und Wiesbaden Bauflächen an eine Mindestzahl von Wohnungen geknüpft. Das soll neue, freistehende Einfamilienhäuser verhindern. Die Bundesregierung hat derweil wieder ein Förderprogramm für Familien für den Neubau auf den Weg gebracht.
Ein Beitrag von Max Fallert. Innerhalb von 24 Stunden fiel so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. Was in Slowenien passiert ist, das war schon sehr ungewöhnlich. Der Regen hat aufgehört, die Beseitigung der Schäden hat begonnen und die Suche nach den Ursachen. Ganz vorne dabei die Klimaerwärmung, die dafür sorgt, dass extreme Regenfälle häufiger werden. Einfach deshalb, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Über die Debatte nach der Katastrophe Wolfgang Fichtel.
Also wir haben im Hintergrund einen Kettenbagger, der wird in einem Flusslauf arbeiten.
Thorsten Meyer steht in Ljubno an der Savinja. Die Gegend hat es besonders schwer erwischt. Vieles muss noch per Hubschrauber transportiert werden. Thorsten Meyer ist der Einsatzleiter hier des Deutschen Technischen Hilfswerks. Sie haben zwei Bagger mitgebracht, bauen die dringend gebrauchte Behelfsbrücke über den Fluss.
Das erinnert mich ans Ahrtal. Die Zerstörungsmuster sind ganz ähnlich und auch der Auslöser und der Verlauf ist ja relativ vergleichbar. Ja.
Dieselben Muster, dieselbe Wucht der Zerstörung. Das Wasser hat Häuser mitgerissen, Straßen, Strom, Telekommunikationsleitungen, alles muss wiederhergestellt werden. Lagebesprechung beim THW.
Morgen früh, du gehst erst mit dem Kettenbagger raus. Ja.
Immer mehr Teams aus dem Ausland kommen in Slowenien an. Europa hilft. 400 Millionen Euro hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zugesagt. Soforthilfe aus dem EU-Krisenfonds. Weitere Milliarden langfristig. Das Programm heißt EU, die nächste Generation. Next Generation EU. 520 Millionen Euro für den Wiederaufbau hat Slowenien selbst zusammengekratzt, aus dem eigenen Haushalt umgeschichtet. Robert Golob, Sloweniens Ministerpräsident, erst seit einem Jahr, will in der Katastrophe auch eine Chance sehen. Sehr wahrscheinlich wird es solche Situationen, solche Naturkatastrophen in Europa noch oft geben. Deshalb müssen wir uns darauf vorbereiten. Ich glaube, Slowenien könnte ein Vorzeigebeispiel sein, wie sich Europa auf zukünftige Katastrophen, denen wir nicht ausweichen können, vorbereiten könnte. Und zwar wirkungsvoll und effizient. Sehr wahrscheinlich wird es solche Katastrophen noch öfter geben, meint auch Luisa Neubauer. Das ist die nächste EU-Generation, die nicht die letzte sein will. Fridays for Future hält am Freitag in der Hauptstadt Ljubljana Pappkartons hoch. Act now, macht was. Jetzt.
Wir sehen mit dieser Katastrophe in Slowenien eine Dynamik, die viel größer ist als ein einzelnes Land. Es sind Umwelt- und Klimakatastrophen, die immer heftiger und härter werden und die vor allem die Region am meisten treffen, die am vulnerabelsten sind.
Klimakrise? Ja, damit hat das, was Slowenien passiert ist, schon auch zu tun, räumt Ursula von der Leyen ein, die EU-Kommissionspräsidentin, die ein paar Tage zuvor in den am heftigsten getroffenen Bergtälern war.
So certainly in this natural disaster. Climate change played a role.
Sicher, bei dieser Naturkatastrophe spielt der Klimawandel eine Rolle, ohne Frage. Es ist nicht die einzige Ursache, aber es ist eine Ursache, die der Klimawandel spielt.
It's not the only reason, but it's one role that climate change played.
Und von der Leyen räumt auch ein, das passiere jetzt immer öfter. Wir alle müssten daraus lernen. Hochwasserschutz ist eine Möglichkeit. Vera Markoja, die Bürgermeisterin von Dolnja Bistrica, das ist der Ort, in dem der Damm brach, hat schon zu Protokoll gegeben, dass viel verschlafen worden ist in den letzten Jahren. Die Dämme in der Gemeinde sind alt, mehr als 50 Jahre. Wir haben den Behörden schon ein paar Mal gesagt, dass die dringend neu gebaut werden müssen. Nachholbedarf zum Schutz der Menschen vor dem nächsten Hochwasser. Aber zu wenig, um die Ursachen zu bekämpfen. Daran müssen wir noch arbeiten, hart, sagt die EU-Kommissionspräsidentin.
So we will have to learn and to work hard.
Denn der Klimawandel ist die Ursache für das, was wir hier in Slowenien an extremem Wetter erlebt haben.
For the extreme weather phenomena.
Ein Beitrag von Wolfgang Fichtel. Zwischen dem slowenischen Ljubno und der Maui-Insel auf Hawaii liegen 12.500 Kilometer und die Katastrophe war eine ganz andere. Auf der Insel gab es verheerende Brände mit vielen Toten. Eine Kleinstadt wurde zum großen Teil zerstört. Auch hier hat die Suche nach den Ursachen begonnen und trotz der großen Entfernung der beiden Katastrophenorte voneinander gibt es neben Unterschieden auch Gemeinsamkeiten. Katharina Wilhelm dazu.
Einmal im Monat geht der Alarm an auf den hawaiianischen Inseln. Dann wird der Ernstfall geprobt, wenn es zu einem Erdbeben und Tsunami kommen sollte, erklärt die hawaiianische Kongressabgeordnete Jill Tecuda bei CNN.
Every single month, the very first day at noon, we hear the warning sirens go off as a test.
Warum die Alarmsirenen nicht losgegangen sind, als das verheerende Feuer mit teils 100 Stundenkilometern über Maui hinweggefegt ist, das ist eine der vielen Fragen, die sich die Behörden nun stellen und die in der Folge untersucht werden. Es heißt, die Bevölkerung sei auf dem Handy gewarnt worden, doch viele Augenzeugen sagen, nicht einmal das habe stattgefunden. Das schildert auch Claudia Garcia, die auf Maui lebt, gegenüber der ARD.
Die haben die Bevölkerung nicht gewarnt. Electricity war aus in Lahaina. Aber wenn das alles aus ist, dann müsste eigentlich diese Emergency Alert immer noch funktionieren auf dem Telefon. Aber es ging halt gar nichts mehr. Es ging nichts mehr.
Kritik gibt es auch an den Stromversorgern. Diese hätten keine Notfallpläne gehabt, um den Strom wegen den extremen Winden als Vorsichtsmaßnahme abzuschalten. In Kalifornien, einem US-Bundesstaat, in dem es regelmäßig zu Waldbränden kommt, wird der Strom in gefährdeten Gebieten abgeschaltet. 2018 kam es in dem Ort Paradise in Kalifornien zu einem verheerenden Brand mit 86 Toten. Grund für das Feuer war eine durch starken Wind umgekippte Stromleitung. Das Feuer in Paradise war bisher das tödlichste in 100 Jahren in den USA. Nun hält Maui diesen traurigen Rekord. Auf Hawaii hat man die Gefahr durch Brände offenbar unterschätzt. Dies geht aus einem Bericht hervor und auch die Kongressabgeordnete Jill Tecuda räumt Versäumnisse ein. Wir haben die Gefährlichkeit, die Schnelligkeit von Feuer unterschätzt. Dabei warnen Klimaforscher schon lange, dass die Erderwärmung auch auf Hawaii fatale Folgen haben wird. Klimawandel ist Wetter auf Steroiden, sagt Klimaforscher Chip Fletcher dem öffentlichen Radiosender HPR auf Hawaii.
This is how climate change operates. It slowly raises the stress level.
So funktioniert der Klimawandel. Er erhöht das Stresslevel langsam. Wir sehen, dass es immer wärmer wird. Wärmere Winde, der Regen verändert sich, wird weniger und das führt zu Dürre. Und diese Dürre hat ihren Teil zur Tragödie von Lahaina beigetragen. Der Klimawandel verändert auch die Natur. Eingeschleppte sogenannte invasive Pflanzenarten hätten ebenfalls ihren Teil beigetragen, warum sich die Feuer so schnell ausbreiten. Das sogenannte Guinea-Gras gehört gehört dazu. Dieses wachse sehr schnell auf Hawaii, vertrockne aber ebenso schnell und könne dann bei Bränden wie Zunder wirken.
With increasing drought, you have the possibility of more frequent fires.
Mit zunehmender Dürre besteht die Möglichkeit, dass es immer häufiger zu Bränden kommt. Wenn das hier passiert, sterben nicht nur viele einheimische Pflanzen, sondern die, die normalerweise nach einem Brand schnell zurückkommen, sind die eingewanderten Arten.
But the things that usually come back after a fire is all the invasives.
Erzählt Biologe Lucas Fortini von der US-Geologiebehörde gegenüber der ARD bereits im Februar. Klimaforscher Fletcher von der Universität Honolulu warnt, dass es häufiger zu großen Stürmen kommen kann, wie Hurricane Dora zum Beispiel. Dessen Winde haben die Feuer auf Maui angefacht.
We need to be extremely vigilant.
Wir müssen extrem wachsam sein, meint Fletcher. Solche Ereignisse könnten in Zukunft häufiger vorkommen.
Über die Ursachen der Feuersbrunst auf Hawaii war das Katharina Wilhelm.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sprachassistenten können eine ganze Menge Auskünfte geben, Geräte bedienen und vieles mehr. Wie gut die Modelle verschiedener Anbieter dabei sind, das hat die Stiftung Warentest geprüft. Neben Stärken und Schwächen in vielen Einzeldisziplinen ging es dabei auch um den Datenschutz und Probleme in dieser Beziehung führten bei allen Modellen zur Abwertung. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Alexa, wie spät ist es?
Es ist 14.11 Uhr.
Alexa, wie spät ist es?
Es ist 14.11 Uhr.
Digitale Sprachassistenten sind lernfähig, soll heißen, die neueren Modelle können inzwischen durchaus freundlicher und lebensnäher auf menschliche Stimmen reagieren als in den Anfangsjahren. Das gilt zumindest für den Testsieger in dieser Untersuchung der Stiftung Warentest, Alexa, der Sprachassistent von Amazon. Kein anderer habe so viele Funktionen, sagt Warentester Georg Dahm.
Es ist das Produkt eines weltweiten Handelskonzerns. Das war mit auch ja ein Grund für die Entwicklung dieses Gerätes, dass man kann sehr gut über die Alexa einkaufen. Sie ist besser im Sprachgebrauch. Sie ist am ehesten in der Lage, auch so etwas saloppe Formulierungen zu verstehen. Also da ist sehr viel passiert. Und was Alexa auch sehr gut kann, ist Kommunikation zwischen Geräten. Also in einem vernetzten Haus, wenn ich in verschiedenen Räumen so einen Smart Speaker stehen habe, dann kann ich zum Beispiel Nachrichten von Raum zu Raum schicken.
Getestet wurden drei der populärsten Sprachassistenten in Deutschland. Neben Alexa sind die Siri von Apple und der Assistant von Google. Sehr gut können alle drei die verschiedenen Smart-Home-Geräte im Haushalt steuern. Also über WLAN oder Bluetooth verbundene Lautsprecher, Lichtsysteme oder beispielsweise auch Saugroboter. Ansonsten haben alle drei Stärken und Schwächen.
Google ist sehr gut darin, Dialoge zu führen. Also wenn man Fragen und Nachfragen halt stellt und sich ein Thema etwas komplexer erschließen will, da ist Google recht gut. Apple zum Beispiel ist darin gar nicht gut. Also die vergisst sofort wieder, was ich gerade eben gefragt habe und versteht Nachfragen nicht. Also ich muss immer wieder bei Null anfangen. Dafür kann Siri, also der Sprachassistent von Apple, als einziges wirkliche Notruf absetzen.
Untersucht wurde beispielsweise auch die Möglichkeit der Nutzung für Ältere oder für Menschen mit Behinderung. Hier konnten Apple und vor allem Amazon-Punkten, etwa durch Einstellen der Sprachgeschwindigkeit des digitalen Assistenten. Bei Alexa von Amazon gibt es beispielsweise die Option, Untertitel für Gehörlose auf einem smarten Bildschirm einzublenden. Interessant an dieser Untersuchung, trotz vielfach guter Ergebnisse der drei Testkandidaten, empfehlen wollen die Warentester keinen der Sprachassistenten. Der Grund? Datenschutzprobleme. Denn jedes der Modelle überträgt ständig Informationen an den Server des Herstellers. Im eingeschalteten Modus bis zu 1,5 Megabyte pro Stunde, sagt Warentester Georg Dahm. Und im Falle Alexa würden sogar Kundenwünsche bei der anfänglichen Einrichtung des Sprachassistenten schlicht ignoriert.
Dass da durchaus auch Daten an Amazon übertragen werden, die man da nicht haben möchte, wo unsere Tester auch zum Teil explizit widersprochen haben, zum Beispiel ein WLAN-Passwort. Das andere Thema ist, wenn man sich anschaut, die Datenschutzerklärung dieser drei Dienste, dann haben unsere Hausjuristen bei allen eklatante Mängel gefunden. Und dann bin ich erst recht skeptisch, wenn ich nicht weiß, was dieses Gerät alles an den Hersteller funkt.
Die Hersteller halten sich somit nicht an die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Und auch wenn dies in der Branche häufig zu sehen ist, sei es dennoch ärgerlich, so die Warentester. Und nur wer sich nicht daran stört, sollte die Sprachassistenten benutzen.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag mit Maria Grunwald. Bundesfinanzminister Lindner besucht Kiew. Darum geht es unter anderem.